Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Für heftige Diskussionen im Feuilleton hat der Literaturwissenschaftler Moritz Basler im vergangenen Jahr gesorgt. Unsere Gegenwartsliteratur sei vor allem realistisch und leicht zugänglich und damit marktauglich, hat er in einem polemischen Essay erklärt und damit natürlich ordentlich Widerspruch hervorgerufen. Jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, in dem er seine Thesen sehr viel ausführlicher darlegt. Populärer Realismus vom International Style gegenwärtigen Erzählens, heißt es. Und ich freue mich, mit Moritz Basler in Münster darüber sprechen zu können. Guten Morgen, Herr Basler.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie greifen ja ganz am Anfang Ihres Buches nochmal einen Begriff auf, den Sie sich von Umberto Eco ausgeliehen haben und über den dann eben im letzten Jahr so viel diskutiert wurde, nämlich Mitkalt. Was ist denn eigentlich damit gemeint? Erklären Sie es uns bitte nochmal.
Mitkalt ist bei Umberto Eco so etwas wie eine strukturale Lüge, sagt er. Und die besteht darin, dass man glaubt, man würde an hoher Kunst partizipieren, wenn man zum Beispiel einen Roman liest. Ja, in Wirklichkeit aber liest man einen leicht verdaulichen Unterhaltungstext, der garniert wurde mit Zeichen, die sich schon mal bewährt haben als Elemente großer Kunst, es inzwischen aber nicht mehr sind, sondern eigentlich nur noch signalisieren, guck mal, ich bin große Kunst. Ohne dass die Herausforderungen, die damit verbunden sind, noch akut wären.
Also es geht gar nicht um Trivialliteratur, habe ich verstanden bei Ihnen, sondern es ist eben eine Art von Literatur, die vorgibt, bedeutend zu sein, ohne dass das zutrifft.
So ist es. Mit Trivialliteratur hat niemand Schwierigkeiten.
War das denn letztes Jahr für Sie eigentlich überraschend, dass da so eine Diskussion entstanden ist?
Das war für mich ausgesprochen überraschend. Das war ein kleiner Essay in der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik, die ich mit herausgebe. Da schreibe ich immer mal so Sachen. Und plötzlich wurde das über Twitter und andere soziale Medien groß und kam dann in die Feuilletons. Und das zeigt ja auch, dass der Literaturbetrieb inzwischen ganz anders funktioniert als noch, sagen wir mal, vor 10 Jahren.
Aber die haben vielleicht auch nicht gründlich gelesen, denn sie belegen das ja alles sehr genau, finde ich, und überzeugend und sagen, populärer Realismus ist ein gängiges Erfolgsmodell weltweit. Und können Sie mal erklären, wie diese liegestuhltaugliche Literatur, wie Sie das so nennen, mit was die so arbeitet? Vielleicht können wir uns ja das mal an einem Beispiel angucken.
Ja, also erstmal das Einfachste könnte man sagen, selbst wenn Sie einen Sebastian Fitzek-Krimi oder irgendeinen Thriller, irgendwas im Liegestuhl nehmen, was keinen besonderen Anspruch hat, ja, warum lässt sich das so leicht lesen? Weil auf der sprachlichen Ebene, auf der Ebene der Zeichen, keine Schwierigkeiten entstehen. Ja, sie stolpern nicht darüber, sondern sie sind sofort in der erzählten Welt, sie sind sofort bei den Helden und Heldinnen, sie sind sofort, was weiß ich, in New York der 20er Jahre oder irgend sowas. Und das, dass man sozusagen die Zeichenebene nicht bemerkt, das ist sozusagen meine Definition von Realismus, das ist die Voraussetzung dafür, dass etwas populär ist. Wenn diese Literatur jetzt mit einem literarischen Anspruch daherkommt, dann kann das nicht mehr der sein der alten Avantgarden, ja, dass man praktisch schwierige Sprachkunst macht, sondern der Anspruch muss jetzt über etwas anderes eingelöst werden, zum Beispiel über schwere Zeichen. Ja, da kommt dann in dem Roman, sagen wir mal, Auschwitz vor. Und dann denkt man, boah, ja, das ist ja eins der heftigsten Dinge und der heftigsten Diskurse, die wir so haben in Deutschland. Da muss dieser Roman ja auch schwierig und relevant und bedeutsam sein. Ja, das ist er aber nicht unbedingt. Ja, es kommt ganz darauf an, ob er in seinem Textverfahren selber das einlöst, was er macht. Denn ja, eine Schaukel, Rassismus, ein Nazi, eine Leiche sind in einem Roman eben was anderes als im wirklichen Leben. Sie sind Strukturmomente, sie sind Sinnträger in einer Art und Weise, wie sie das im wirklichen Leben nicht sind.
Ein Gegenbeispiel, das Sie nennen, ist Berlin-Alexanderplatz von Döblin. Das ist ja interessant, weil da genau eigentlich das Umgekehrte passiert, sagen Sie, wie bei diesen populär-realistisch erzählten Büchern. Denn wenn man sowas wie Berlin-Alexanderplatz jetzt auf Plot liest, dann ist das ja komplett langweilig, oder?
Ja, so ist es. Mhm. Ja, und das wäre mal so diese Grundunterscheidung, die macht Roland Barthes schon. Wenn man einen populärrealistischen Text langsam und auf spannende Textsignale, auf Metaphern oder sowas hinliest, dann wird man sich fürchterlich langweilen. Den muss man schnell lesen, den verschlingt man. Ja, dafür ist er auch da. Und umgekehrt ist ein Roman wie Berlin-Alexanderplatz zum Schnelllesen nicht geeignet. Wenn man den auf Plot liest, dann langweilt man sich auch wieder.
Ein anderes Gegenbeispiel, was Sie nennen, da habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil das wirklich einer meiner Lieblingsschriftsteller ist, ist Wolf Haas. Was macht der denn anders als jetzt meinetwegen Sebastian Fitzek?
Wolf Haas hat einfach einen brillanten Erzähler erfunden für seine Brenner-Krimis. Das waren ja erstmal auch ganz normale Rowold-Krimis. Ja, die kamen ja ganz harmlos daher und haben nicht so getan, als ob sie große Literatur wären. Es zeigt sich aber, dass Haas eine Sprache gefunden hat, in der einfache Dinge wie zum Beispiel eine Krebserkrankung oder so, ja, das kommt erstmal ganz leicht daher, ist aber dann letztlich doch, wird adäquater behandelt, als wenn das so bedeutungsschwanger daherkommt, weil Wolf Haas auch nach vorne offen erzählt. Also er viele Dinge, die wir jetzt so haben, was weiß ich, Missbrauch in der katholischen Kirche oder so, sind bei Haas längst da gewesen. Wir haben das gar nicht bemerkt, ja, weil er das so leicht und locker erzählt, war er eigentlich seiner Zeit voraus und hat viel mehr Dinge ansprechen können als eine Literatur, die sich sozusagen darauf beruft, das sind doch jetzt hier die heftigen Themen oder so, denn diese heftigen Themen, die kennen wir ja meistens schon. Dann ist die Bedeutung des Textes immer schon klar, dann sind wir gar nicht herausgefordert.
Aber bei Wolf Haas ist man ja aufs Beste gefordert, eben diese Vielschichtigkeit auch zu erforschen als Leser und sich auf diese Sprache einzulassen, die er hat. Ist das auch was, was man verlernt, wenn uns alles so leicht gemacht wird?
Man kann das verlernen. Ja, also Sascha Michel sagt, wenn wir diese schwierigen Texte gar nicht mehr kennen, dann, wenn wir nur noch den realistischen Texte kennen, dann merken wir gar nicht mehr, wie wir da manipuliert werden. Auf der anderen Seite ist Haas ja ein Beispiel dafür, dass man leicht, locker, publikumstauglich, lustig erzählen kann und trotzdem, ja, ich würde sagen, innerhalb eines realistischen Verfahrens es schafft, einen Roman zu schreiben, der einen zum Nachdenken bringt, der bestimmte Themen erst entwickelt und nicht immer schon voraussetzt, was das bedeutet und trotzdem sozusagen auf seinem Weg ins Offene Möglichkeitsräume aufmacht.
Dieser populäre Realismus, den Sie da diagnostizieren, was sagt der denn eigentlich über uns, unsere mentale Verfasstheit oder vielleicht auch über unsere Sehnsüchte aus?
Er sagt zunächst mal aus, dass die allermeisten von uns, die lesen, ja, und beim Lesen auch immer noch sagen, ich will mich nicht nur unterhalten, ich will auch an Kultur teilnehmen, dass die nicht mehr Zeit haben, und das ist ja auch richtig, ja, sich sozusagen professionell einzuarbeiten in die Gesetze ganz schwieriger Kunst. Ich habe das studiert, ich habe leicht reden, ja, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Aber wenn jemand in der Zahnarztpraxis gestanden hat den ganzen Tag und kommt nach Hause, dann hat er diese Möglichkeit nicht und dann möchte er eigentlich sich ja unterhalten, er möchte sich entspannen und gleichzeitig möchte er an Kultur teilnehmen. Und dieser populäre Realismus, der auch gleichzeitig diese Mitkaltsignale hat, da könnte man auch sagen, es ist ein perfektes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Und früher habe ich das verachtet, heute bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ja, denn es funktioniert ja und man kann sich auch nicht so einfach darüber erheben und sagen, das geht so nicht.
Ja, Sie sagen ja auch, also Sie verurteilen das ja auch überhaupt nicht, sondern sagen, das hat auch was Positives, zeigt zum Beispiel eine Art Demokratisierung von Literatur und es stellt vielleicht sogar unsere, also ich sage jetzt mal Ihre und meine Herren, Ansprüche in Frage.
Ja, so ist es. Und das hängt jetzt auch wieder mit diesen neuen Medien zusammen. Das heißt, die Leseschaft, sagen wir mal von Sebastian Fitzek, die muss ja nicht mehr hören, was Gatekeeper wie Dennis Scheck oder ich dazu zu sagen haben, sondern die können sich ja selber darüber verständigen, was für sie gute Literatur ist und welcher Roman empfehlenswert ist. Und das passiert im Netz und in den sozialen Medien ja auch vielfältig, sodass man sich als ein Literaturprofi wie ich, in den der Staat viel Geld gesteckt hat, damit ich besser lesen kann als andere, sich gut überlegen muss, wie kann ich denn überhaupt meine Kenntnis, mein Wissen einbringen in einen literarischen Diskurs, ohne dass ich da irgendwie einfach nur von oben herab mich über irgendwas lustig mache, was mir ja gar nicht zusteht.
Das heißt, es ist die eigentliche Herausforderung für uns, uns darauf einzulassen und unsere eigenen Anschauungen zu überdenken?
Ja, das ist es doch.
Aber mir geht es oft so, ich lese auch ganz gern mal, jetzt nicht Sebastian Fitzek, muss ich gestehen, aber solche Page-Turner. Ja. Und tatsächlich erzeugt das aber, finde ich, so eine komische Leere. Das macht in dem Moment ja Spaß. Man zieht sich das Buch so rein, aber hinterher ist irgendwie so nichts. Ja. Also sollten wir nicht doch die Lanze für die komplizierte Literatur, die quasi ja doch auch gehaltvoller ist, wo man irgendwie in einem guten Sinn gesättigter aus der Lektüre hervorgeht, brechen?
Ja. Wobei ich glaube, dass das nicht mehr schwierige avantgardistische Literatur sein muss, sondern dass es innerhalb des realistischen Möglichkeitsraums inzwischen so viel auch gute Literatur gibt, die versuche ich ja auch zu besprechen in meinem Buch, dass vielleicht die Möglichkeit besteht, sich hochzuleveln. Ja, dieses realistische Verfahren hat ja auch einen großen Vorteil. Also wie Sie sagen, es ist leicht zugänglich, ist sozusagen demokratisierbar. Viele können das lesen. Und ich würde sagen, wer Sebastian Fitzek lesen kann, der kann auch Daniel Kehmann lesen. Und wer Daniel Kehmann lesen kann, der kann auch Wolf Haas lesen. Ja, und wer Wolf Haas lesen kann, kann vielleicht auch Dietmar Dath lesen und dann in schwierigere Zonen übergehen. Vielleicht kann man sich so hochleveln wie im Computerspiel.
Und haben Sie sich denn, ich sage es jetzt mal so dumm, irgendwie runtergelevelt? Weil Sie haben ja Ihr Buch angenehm leichtgängig geschrieben und gar nicht so akademisch. War Ihnen das auch wichtig, dass Sie auch selbst versuchen, ein bisschen populär zu schreiben?
Ja, also wenn ich für den wissenschaftlichen, für die wissenschaftliche Community schreibe, schreibe ich anders, ja. Aber ein Buch, was bei Beck erscheint und was sich einmischen will in literarisches Leben, in Literaturdebatten, das muss natürlich selber auch lesbar sein. Das ist nicht immer so ganz einfach. Man braucht irgendwie Freunde, die einem sagen, ey, das ist jetzt zu flapsig hier oder ne, man braucht so eine Art Style Council. Aber mir scheint das eben auch eine Herausforderung an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu sein, die sich eben sehr gut mit sowas auskennen, dass sie eine Sprache finden, in der sie sich einmischen können ins literarische Leben und sozusagen ihre Stimme darin laut werden lassen können, neben vielen anderen Stimmen.
Moritz Basler, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Danke sehr.
Und das Buch von Moritz Basler ist unter dem Titel Populärer Realismus vom International Style gegenwärtigen Erzählens beim Verlag C.H. Beck erschienen. Von der Sucht nach schnellem Geld handeln ja einige große Romane der Weltliteratur. Und der aus Argentinien stammende Schriftsteller Hernán Díaz erzählt auch in seinem neuen Roman Treue von der Gier an der Wall Street. Er zeichnet dabei das Porträt eines gewieften Spekulanten, der aus dem Börsencrash vom 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, sogar noch als Gewinner hervorgeht. Die Geschichte wird demnächst mit der Schauspielerin Kate Winslet für den Sender HBO als Serie verfilmt und es steht auf der Longlist zum diesjährigen Booker Prize, da stand das Buch auch. Dirk Furig hat es gelesen und mit Hernán Díaz bei seinem Besuch in Berlin darüber gesprochen.
Ich bin mit Hernán Díaz im Garten des Berliner Literaturhauses verabredet. Wir bestellen zufällig beide eine zuckerreduzierte Coca-Cola.
Danke.
Obwohl der Schriftsteller verstohlen auf die Weinkarte schielt. Aber der 49-Jährige gibt sich vernünftig. Schließlich hat er am Abend noch eine Lesung in Berlin. Der Blick auf die prächtige neoklassizistische Fassade der Literaturvilla in der Fasanenstraße bringt uns mitten hinein in seinen erfolgreichen Roman.
Gebäude sind sehr wichtig. Die erste Szene, die ich für Treue geschrieben habe, war die, in der der reiche Mann aus dem Fenster blickt und einen Bauarbeiter sieht, der in bedrohlicher Höhe auf dem Gerüst an einem Wolkenkratzer balanciert, quasi über dem Abgrund schwebt.
Der mächtige Börsentycoon, Protagonist in dem Roman, sitzt wohlbehütet in seinem saalartigen Arbeitszimmer in Manhattan, während der Bauarbeiter draußen unter höchst gefährlichen Bedingungen arbeitet. Ein Sinnbild für die brutalen sozialen Gegensätze, um die es in dem Buch geht.
Gebäude haben immer und überall den Wohlstand einer Person repräsentiert, nicht nur in New York. Mein Tycoon markiert seinen Reichtum im öffentlichen Raum. Er zeigt seine Macht und seinen Einfluss durch sein großes Stadthaus. Und an der Wall Street besitzt er mindestens zwei Skyscraper.
Dagegen wohnt die weibliche Heldin in Díaz' Roman ausgesprochen bescheiden, jenseits des East Rivers, in einer Gegend, die vor 100 Jahren im Gegensatz zu heute alles andere als hip und trendy war.
Ida Partenzas kleines Apartment in Brooklyn. Ich habe auch in solchen typischen Immigrantenwohnungen gelebt. Wenn man dort wohnt, spürt man, was Privatheit bedeutet. Jede kleinste Ecke muss mit anderen geteilt werden.
Die Figur der Ida, Tochter eines italienischen Anarchisten, ist eine der wenigen autobiografischen Reminiszenzen, die sich Hernán Díaz erlaubt. Ein Teil seiner Familie stammt aus Italien. Er wurde in Argentinien geboren. Seine Eltern flohen mit ihm vor der Militärdiktatur nach Schweden. Seit vielen Jahren lebt er in Brooklyn. Er unterrichtet Literaturwissenschaften und hat nun seinen zweiten Roman veröffentlicht. Die Einwanderin Ida Partenza ist der Counterpart des gierigen Finanzhais. Als seine Sekretärin und Ghostwriterin trägt sie dazu bei, dass er sich seinen Platz in der Weltgeschichte durch eine Autobiografie nach eigenem Gusto formen, man könnte auch sagen manipulieren kann. Wie prägt ein Narrativ die Wirklichkeit? Die historische Wahrheit steckt in diesem Roman zwischen vier Erzählsträngen, die den Charakter des Börsenjongleurs aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.
Es geht in dem Buch vor allem um Stimmen. Wer bekommt eine Stimme? Wer darf die Story erzählen? Anstatt das zu thematisieren, habe ich eine Struktur daraus gemacht. Deshalb ist es ein polyphoner Roman geworden, mit einem Chor, dessen unterschiedliche Stimmen sich zu einer Harmonie verbinden.
Treue ist ein Roman über den rücksichtslosen Traum amerikanischer Männer. Das Thema ist universell.
Gier. Es ist in weiten Teilen ein Roman über die Gier. Wir leben in extrem gierigen Zeiten mit großer sozialer Ungleichheit. Der Wohlstand vieler Menschen schrumpft und die Kluft wird größer und größer.
Immer mehr Dollars anhäufen, das ist der Kern des American Dream. Eines nicht sehr sympathischen Traums von Überlegenheit, wie der Schriftsteller hervorhebt.
Ich will herausfinden, was Amerika von sich selbst denkt. Wie es sich imaginiert. Darum dreht sich eigentlich alles, was ich schreibe.
Schon in seinem erfolgreichen Debütroman In der Ferne hatte er sich dem Mythos der Eroberung des amerikanischen Kontinents, also der Erschaffung der USA, gewidmet.
Es ist diese Obsession, von der die gesamte westliche Welt erfasst ist, jedenfalls seit der Moderne. Es geht um bestimmte Werte des Westens.
Mein Blick fällt auf die beiden jetzt leeren Cola-Fläschchen, die zwischen Hernán Díaz und mir auf dem Tisch stehen. Ich muss schmunzeln. Sehr sinnfällig, denke ich, dass wir während unseres Interviews über die Exzesse des American Dreams unwillkürlich dieses prickelnde Getränk zu uns genommen haben, das ja so stark diesen weltumspannenden amerikanischen Traum symbolisiert.
Dirk Fuhrich hat mit Hernán Díaz gesprochen und dessen Roman Treue erscheint bei Hansa Berlin, aus dem Englischen übersetzt von Hannes Meyer. 416 Seiten, kosten 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Barfuß um die Welt laufen oder mit dem Fahrrad zum Nordkap rasen. Immer wieder unternehmen Leute ja die abenteuerlichsten Selbstversuche und schreiben hinterher erfolgreiche Bücher darüber. So auch der französische Philosoph Gaspard König, der sich zu Pferd aufgemacht hat, von Bordeaux nach Rom zu reisen und wohl nicht viel mehr gedanklich als ein Band Montaigne im Gepäck hatte. Michael Opitz hat sein Buch gelesen. Wie ist der Philosoph denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Das erzählt er doch bestimmt.
Ja, er ist auf die Idee gekommen, mit dem Pferd zu reisen, bei Recherchen zu seinem vorherigen Buch. Das ist ein Buch gewesen, das mit dem Titel »Das Ende des Individuums – Reise eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz«. Und bei den Recherchen hat er mit einem Unternehmer in Silicon Valley gesprochen. Und der hat ihm da vorgeschwärmt, wie der zukünftige Autoverkehr aussehen wird. Also man wird nicht mehr das Fahrzeug fahren müssen. Die Autos werden alle irgendwie gesteuert sein. Und dabei kam Gaspard König die Idee zu sagen, ja, da geht doch aber die ganze Individualität des Reisens eigentlich verloren. Also wenn man mal mit dem Auto einfach rechts abbiegen will, von der Route abweichen, das würde gar nicht gehen. Das bringt den ganzen Verkehr durcheinander. Und da hat er sich entschieden, mit dem Pferd eine Reise durch Europa zu unternehmen, also genau auf ein Gefährt zu setzen, was mit dem 21. Jahrhundert im Hinblick auf die Fortbewegungsmittel eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, das sozusagen der Vergangenheit angehört, aber um gerade also das andere zu machen, also die Reise in die Zukunft gehörte der künstlichen Intelligenz mit diesem einen Buch und nun entscheidet er sich eigentlich für ein Gefährt, das zur Vergangenheit gehört, also das ganze Gegenteil zu machen.
Und was erlebt er da so? Denn er ist ja in der Gegenwart mit diesem vergangenen Gefährt, sage ich mal.
Ja, man kann sich das gut vorstellen, wenn da plötzlich jemand mit dem Pferd unterwegs ist und in den Gegenden auftaucht. Das gibt natürlich immer ein großes Oha, was ist denn das? Wo kommen sie her? Und das ist ja ein Weg, also von Bordeaux nach Rom, das sind 2500 Kilometer. Mit dem Flugzeug würde man 2 Stunden dafür brauchen. Und er ist 20 Wochen unterwegs mit dem Pferd. Und insofern kann man sich vorstellen, da sind Entscheidungen zu treffen, ja, auf diesem Weg. Also ich muss eine Unterkunft finden, nicht nur für mich selber, sondern es muss das Pferd auch untergestellt werden können. Also es müssen Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Wege wählt man? Also sind die günstig für das Pferd? Kann ich mit dem da auch wirklich lang gehen? Das sind alles wichtige Entscheidungen, die zu fällen sind. Und die trifft Gaspar König und er denkt dabei eben auch immer nicht nur an sich, sondern an seine Stute Destinada. Also die wird da sozusagen, die beiden werden eine Symbiose. Das ist schön zu lesen, wie die dann sich beide durch Europa bewegen und welche Entscheidungen sie treffen und welche Wege sie einschlagen. Aber ganz klar ist einfach, dass in diesem Falle der Weg die Reise ist, das ist ja doch ein ganz großer Unterschied. Es ist, wird viel individualistischer, er kann ad hoc Entscheidungen treffen, welche Wege er wählt, welche Entscheidungen er dabei trifft. Das macht er auch viel und insofern ist das, was wir heute mit dem Reisen verbinden, nämlich die Strecke so schnell wie möglich zu überbrücken, um anzukommen, genau das Gegenteil von dem, was Gaspar König auf seiner Reise macht. Also er genießt den Weg dieser Reise durch Europa.
Und das ist das Philosophische daran oder was macht er noch? Also denkt er nur nach oder unterhält er sich auch mit Leuten? Wovon erzählt er da so?
Ja, das Philosophische an der Reise ist, dass Montaigne, der hat 1580 genau diese Reise gemacht. Also er ist von seinem Ort aus, von in der Nähe von Bordeaux gelegen, bis nach Rom mit dem Pferd gereist. Das war damals, also im 16. Jahrhundert, etwas sehr Fortschrittliches. Auch er ist 6 Monate unterwegs auf dieser Reise, aber mit Bediensteten. Und das ist sozusagen der eine Impuls und er nimmt auch deshalb die Essays von Michel Montaigne mit auf die Reise, also Gaspar König. Das zweite ist, dass er sagt, Montaigne hat etwas gesucht, also er wollte da ankommen, um sich selber zu kurieren von Krankheiten, aber er wollte auch die Landschaften, die Leute kennenlernen auf dieser Reise. Zu Pferde sieht man mehr, sagt er beispielsweise. Das alles sind Impulse gewesen, die für ihn wichtig waren und das will Gaspar König auf seiner Reise auch machen. Und das eigentliche Philosophische an der Reise ist vielleicht, dass er ähnlich wie Montaigne mit einer Haltung an diese Reise herangeht, die etwas Philosophisches hat. Er sagt beispielsweise, er nähert sich den Menschen auf dieser Reise, indem er sie sprechen lässt. Also er fragt sie nicht, sondern er hört ihnen zu und er respektiert andere Meinungen. Das ist sozusagen das Montaignische an dieser Reise, an dieser Haltung, die Gaspar König aufbaut. Und da kommt er zu vielen näheren Bekanntschaften einfach, die für ihn wichtig sind und die wichtige Informationen geben. Und die werden dann sozusagen philosophisch eingepackt als eine Art Reisetagebuch, was er dann geschrieben hat.
Und hat Sie das überzeugt? Also haben Sie das Buch mit Gewinn gelesen?
Das habe ich gern gemacht im ersten Teil, in dem es durch Frankreich geht. Also dieses Buch hat 23 Kapitel und 16 sind Frankreich gewidmet, 2 nur Deutschland, 4 Italien. Man sieht, da gibt es also so eine gewisse Schieflage und das hängt damit zusammen, dass Gaspar König gut Französisch spricht, aber nicht so gut Deutsch und nicht so gut Italienisch. In Frankreich ist er zu Hause. Da kommen die Begegnungen überzeugend herüber. In Deutschland und in Italien ist er der Fremde. Da ist er sozusagen der Reisende, der auch diesen fremden Blick hat. Und da fand ich die Einlassung und Ausführungen nicht ganz so überzeugend. Aber für den Frankreich-Teil habe ich das sehr gern gelesen.
Michael Opitz über Gaspar Königs Buch mit Montaigne auf Reisen, Abenteuer eines Philosophen zu Pferde aus dem Französischen von Tobias Roth übersetzt und erschienen beim Galliani Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
traurig oder von beidem etwas. Ach, deine melancholische Tiefe. Wie geht's dir, fröhlich, traurig oder von beidem etwas? Ach, deine
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das Internationale Literaturfestival in Berlin weist eine Vielzahl großer Namen auf. Heute zum Beispiel ist die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood zu Gast, die ihre bisher nur in englischer Sprache erschienene Essaysammlung Burning Questions vorstellt.
People have to decide what kind of world they want to live in.
Atwood macht in ihren Büchern und in den feministischen Essays deutlich, dass Geburtenkontrolle ein politisches Instrument darstellt.
It does seem to be that every totalitarian government on the planet has always taken a very great interest in women's reproductive rights.
Margaret Atwood, heute um 19 Uhr im Haus der Berliner Festspiele in Berlin. Die Veranstaltung findet vor Ort und im Internet als Livestream statt. Ein Kinodokumentarfilm porträtiert das Leben und Arbeiten der Journalistin, Buchautorin und Gründerin der Zeitschrift Emma, Alice Schwarzer.
Dass wir in der Frauenbewegung bei Simone de Beauvoir angeklopft haben und gesagt haben, machen Sie mit.
Was sie geprägt hat und wie sich ihre Ansichten entwickelt haben, erzählt diese filmische Reise in Zeitdokumenten und aktuell gedrehtem Material. Von den politisch prägenden Zeiten in Paris bis hin zu legendären TV-Auftritten, zum Beispiel bei Joachim, genannt Blackie Fuchsberger.
Alice Schwarzer, die Emma, immer noch Emma, eine männermordende Amazone.
Tja, mein lieber Blackie, noch geht's dir gut, aber bald kriegt deine Frau ein Abo.
Alice Schwarzer, ein Dokumentarfilm von Sabine Derflinger, ist jetzt im Kino zu sehen.
Stell mal vor, jetzt würde sich eine Frau benehmen wie sie. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
In Irische Passagiere, dem neuen Erzählband des amerikanischen Autors Richard Ford, blicken die Menschen in der Mitte ihres Lebens auf Situationen zurück, die sie aus der Bahn warfen. Eine Lüge, ein kleiner Betrug, eine Krankheit oder ein Wirbelsturm und nichts, was unverrückbar schien, ist noch vorhanden. Nico Bleutke sagte darüber in diesem Programm: Die Figuren versuchen zu verstehen, warum sie nicht ganz die Menschen geworden sind, die sie werden wollten.
Und das Schöne, was Richard Ford macht, er zeigt uns, wie diese Figuren diese Veränderung spüren und dann versuchen sie, Begriffe dafür zu finden, Midlife Crisis oder Wut. Und sie wissen am Ende gar nicht, ob sie mit diesem Begriff überhaupt etwas von dieser verfremdlichen, befremdlichen Empfindung getroffen haben.
Morgen am Freitag liest Richard Ford um 20 Uhr im Thalia Theater in Hamburg aus seinem Erzählband Irische Passagiere. Die Lesung findet auf Deutsch statt, ein Gespräch mit dem Autor in englischer Sprache.
Das waren die Literaturtipps mit Mechthild Lanfermann. Die Warteschlangen vor Westminster Hall in London sind kilometerlang. Hunderttausende möchten der Queen in diesen Tagen noch Adieu sagen. Das geht natürlich auch aus der Ferne, zum Beispiel indem man ein Buch über die Queen liest und was es da überhaupt so an literarischen Fantasien gibt zu ihr. Darüber möchte ich mit Hans von Trotha sprechen. Hans, eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist ja die souveräne Leserin von Alan Bennett, in dem die Queen durchs Lesen zum besseren Menschen wird. Warum ist das so ein Riesenerfolg gewesen, dieses Buch?
Ein Riesenerfolg. Wir alle haben das gelesen, wir alle haben es begeistert gelesen. Ich glaube, der Hintergrund ist der, tatsächlich kommt die Queen ganz selten in der Literatur vor. Das hat seine Gründe. Ich würde sagen, das eine ist, sie war immer da. Diese große Selbstverständlichkeit verhindert eigentlich die literarische Bearbeitung, weil das nicht spannend ist. Also über das Grundgesetz wird auch nicht literarisch geschrieben. Erst wenn es bedroht wäre, wäre das so. Das andere ist, die Queen selbst ist Fiktion. Das Bild der Queen, das wir haben, ist immer schon ein fiktionales. Das nochmal zu fiktionalisieren, wäre sterbenslangweilig. Durch ihren Tod verändert sich dieses dieser fiktionale Status für uns eigentlich gar nicht. Es ist eher unsere Einstellung dazu, die sich verändert. Was Bennett gemacht hat, ist, dass er diese ferne Fiktion runtergebrochen hat auf eine sehr selbstverständliche, fast burleske Boulevardsituation, die jeder versteht. Eine Komödie, die ihre eigene Dynamik entwickelt, die wiederum gar nichts mit der Queen zu tun hat, sondern mit der Dynamik einer Komödie.
Er holt sie ja quasi in die Küche runter, buchstäblich.
Weil genau, in die Küche beziehungsweise in den Bibliotheksbus, was ja wohl noch sehr viel weniger Menschen sind. Und als ich einmal am Buckingham Palace war, in einer Touristengruppe, da kam sie tatsächlich rausgefahren. Und ich weiß nicht, ob sie gelesen hat, ich glaube, sie hat eher gedaddelt, aber auf jeden Fall war der Kopf nach unten und zwar genau die Situation, die er beschrieben hat. Diese Projektion hat er aber mit etwas gefüllt, was bei uns sehr viel Sympathie erzeugt hat. Und deswegen lieben wir dieses Buch so sehr, weil etwas, was wir immer im Kopf haben, was aber ganz, ganz fern und unerreichbar ist, plötzlich Teil unseres Lebens und dann auch noch unseres komödiantischen Lebenskosmos geworden ist.
Aber könnte nicht sein, dass jetzt nach Ihrem Ableben dann plötzlich ganz viele Romane und Stücke über Sie erscheinen?
Ja, das könnte ich mir vorstellen, weil tatsächlich, auch wenn sie nur eine Fiktion war, eine Leerstelle eintritt. Und an diese Leerstelle tritt ja auch ein Nachfolger, ein realer König, der es sehr viel schwerer haben wird als sie, weil er gleich ganz reale Antworten geben muss. Stichwort Kolonialismus. Der hat zu Zeiten von Elisabeth mächtig stattgefunden, aber sie hat sich nie dazu geäußert. Das werden sie Charles nicht durchgehen lassen. Also der wird sehr schnell, sehr konkret agieren müssen, während sie ja immer mit ihrem Never explain, never complain, einer fatalen Strategie im Grunde genommen, die wir bei ihr aber immer bewundern. Wie gesagt, weil sie eine Fiktion ist, weil man eigentlich so nicht leben kann. Aber diese Rolle konnte sie so ausfüllen. Diese Leerstelle, die wird ein Land, das in der Wirtschaftskrise ist, das Corona hinter sich hat, das den Brexit ausbaden muss, das eine grauenvolle Regierung hat, das auseinanderfällt, wird diese Leerstelle natürlich Thema Nummer eins sein. Wie weit es dann oder wie schnell das in der Literatur thematisiert wird, hängt immer davon ab, wie sich das verbinden lässt mit anderen Stoffen, weil allein ist es natürlich kein Thema.
Sie hatten ja gesagt, dass es erstaunlich wenig literarische Verarbeitungen dieses unglaublichen Lebens, dieser faszinierenden Figur gibt. Aber eine war mir natürlich auch noch eingefallen, wo ich am Bildschirm gefesselt war, nämlich The Crown. Das haben ja wirklich Millionen Leute geguckt. Und das hat ja auch als Geschichte, und wir wollen ja Geschichten über sowas hören, sehen oder lesen, super funktioniert.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das das Geheimnis des Erfolgs ist. Man muss ja, also ich sehe das durchaus auch so, dass die Streaming-Serien sind das, was der Gesellschaftsroman im 19. Jahrhundert war. Die müssen wir unter Literatur mit betrachten. Man muss diese Serien aber immer nach ihrer ersten Staffel beurteilen, weil da wird der Kick. Und wenn die sehr erfolgreich werden, dann entwickeln die ihre Eigendynamik nach ihren Gesetzen. Und diese erste Staffel, wenn man sich die anschaut, ist die nicht in Geschichten gedacht, sondern in Bildern. Die haben ikonische Fotografien genommen aus dem Leben und diese Fotografien verfilmt. Und für mich ist diese Serie vor allem ein Bilderreigen. Das heißt, die ist vom Bild her gedacht und nicht von der Literatur. Und das unterscheidet sie eben von Alan Bennett, der ein rein literarisches Bild der Queen entworfen hat. Deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher und deswegen finde ich The Crown natürlich auch jede Sekunde gesehen, aber gar nicht so überzeugend, weil diese Bilder immer nicht für die ganze Folge taugen. Und das ist mir dann zu viel dazu erfunden, dass diese Fiktion dann sozusagen real macht in eine Weise, wo ich sage, naja, das überzeugt mich jetzt in Verbindung mit diesen extrem genau recherchierten Bildern nicht so sehr.
Also bleibt spannend, was noch an großem Epos über die Queen erscheinen
wird. Also ich glaube, dass da noch eine Menge kommen wird. Interessant ist übrigens, dass sowohl dieser, das würde mir noch einfallen, dieser großartige Stephen Frears Film The Queen, als auch ein erfolgreiches Theaterstück von 2013, The Audience, als auch The Crown vom gleichen Autor stammen. Das heißt, da gab es Verarbeitungen, aber da gab es nicht so viele Leute, die sich dran getraut haben. Und jetzt ist gewisserweise das Feld offen.
Hans von Trotha, vielen Dank. Und wer beneidenswerterweise die souveräne Leserin von Alan Bennett noch nicht kennt, das Buch ist beim Wagenbach Verlag erschienen und wirklich ein königliches Lesevergnügen.